Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. Immer dieses Z, ne?
Du das liebst das, ne?
Ich liebe den Genitiv.
Letztens irgendwie hast du auch schwer darauf hingewiesen. Starke Frauen. Du kannst auch einen Spitzenstein, der über einen Stock rollt, machen.
Richtig. Starke Frauen ist wieder am Start, Leute. Einmal ganz kurz vorweg so ein bisschen lachen und fröhlich sein und dann
sagen,
betroffen
Katrin ist
hinterher.
Stets bemüht.
Genau, das als wichtigen Hinweis, weil gegebenenfalls habe ich das ein oder andere nicht ganz hundertprozentig erstens auf dem Schirm und zweitens dann korrekt wiedergegeben.
Ich
nehme es mir vor, Hannah Arendt.
Arendt.
Eine Frau.
Mit DT oder mit D?
Mit DT. Mhm. Johanna Arendt, geboren am 14. Oktober 1906 in Linden, was damals noch eine eigenständige Stadt war und heute als Stadtteil von Hannover, der Weltstadt Hannover, bekannt ist oder auch nicht bekannt ist. Mhm. Gestorben ist sie 1975 in New York City, wo sie auch kurz vor ihrem Tod und sehr lange Jahre davor auch dann gelebt hat.
Im Exil?
Deutsch, ja, Exil, wie man dann so nimmt. Sie hatte auf jeden Fall die amerikanische Staatsbürgerschaft. Weil sie die angenommen hat und die Deutsche ihr aberkannt wurde. Aber dazu komme ich noch.
Ja.
Hannah Arendt, das ist eine Frau, die, ich würde mal sagen, intellektuell war, eine Theoretikerin, eine politische Theoretikerin, eine Philosophin. Wenn man den Wikipedia-Artikel sich anschaut, der übrigens über Seiten geht, da geht es natürlich auch viel um Diskurse, um Dinge, mit denen sie sich beschäftigt hat, unter anderem den Begriff des Totalitarismus. Mhm. Da scrollt man ohne Ende. Also ne, da wird dann immer gesagt, okay, wie war das zu verstehen, was sie gesagt hat? Und ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, dass ich mich vielleicht bei der ein oder anderen Geschichte da total vertüdel und
du willst sie sichtbar
verhaspel.
Machen, das reicht mir schon.
Genau. Sie war unter anderem auch als Journalistin tätig, als jemand, der den Mund aufgemacht hat, der mutig war und der stark war, und deswegen muss sie auch hier vorgestellt werden.
Jetzt will ich wissen, wie es dazu kam. Aus was für einem Elternhaus kommt sie?
Sie war Einzelkind, das muss man schon mal vorweg sagen, es tut jetzt nicht weiter zur Sache, aber sie ist Tochter säkulärer jüdischer Eltern gewesen.
Was heißt
säkulär
das?
Heißt Trennung zwischen Kirche und Staat, und sie ist jetzt nicht unbedingt sehr religiös groß geworden, also erzogen worden. Ihr Vater ist sehr früh gestorben. Also ihre Eltern stammen übrigens aus Königsberg, also dem heutigen Kaliningrad. Mhm. Und der war schon ziemlich krank, als sie geboren wurde. Die Mutter Martha, als sie 3 Jahre alt war, ist der Vater gestorben. Mhm. Die Mutter war Martha und die hat sie auch nicht sehr religiös erzogen, hat aber darauf geachtet, dass sie besonders als es dann mit dem Aufkommen der Nazis in der Schule dann um verstärkte Diskriminierung ging, dass sie sich erhob und jedes Mal, wenn es gegen Juden ging, dann gesagt hat, so, das geht so nicht, ich mache da nicht mit, aufgestanden ist und gegangen ist. Ich glaube, die ist sogar einmal von der Schule geflogen, weil sie da das Wort erhoben hat. Die Mutter
und nichts passiert. Na, wenn man jetzt ein bisschen an Malala noch zurückdenkt, da ist ja nun einiges passiert als
genau,
Konsequenz.
Natürlich, du hast sie von der Schule geflogen, aber wo dann hin, das weiß ich natürlich auch nicht. Sie war schon eine junge Erwachsene, als es mit den Nazis dann so richtig losging. Sie und ihre Mutter, ne, eine Sozialdemokratin überzeugte, hat sie halt sehr freiheitlich erzogen und erhebe das Wort und du hast eine eigene Meinung und also jemand, der sie sehr bestärkt hat von Haus aus, auch in dem Alter oder zu dieser Zeit als Mädchen den Mund aufzumachen und zu sagen, so geht es nicht. Mhm. Also in diesen gebildeten Kreisen, auch in Königsberg, wo sie dann ja mit der Mutter wieder zurückgegangen ist, also so
hat
lange waren sie.
Hat die Mutter dann gearbeitet oder wie haben
das
die sich finanziert?
Keine Ahnung.
Wo kam das Geld her?
Das kann ich dir nicht sagen. Also die Großeltern, die waren gut betucht. Großkaufmann war der Großvater und Kommunalpolitiker, also auch ein sehr politisches Umfeld. Und ja, da hat sie schon eine sehr freiheitliche Erziehung genossen, hat mit 14 schon Kant gelesen, also Kritik der reinen Vernunft.
Also verstehen können, ne?
Jemand, der schon in sehr jungen Jahren sehr reflektiert war und sehr intellektuell, akademisch groß geworden. Ich kann jetzt nicht sagen, wo da jetzt das Geld herkam und was die Mutter von Beruf war, das kann ich dir leider
aber
auch nicht sagen.
Aber auf jeden Fall gut gefördert.
Wenn man sich so Interviews mit ihr anschaut, die hat, glaube ich, auch in ihrem Leben sehr viel geraucht und auch Bilder von ihr, wenn man so mal schaut, ne, so Pressefotos, die dann allgemein veröffentlicht wurden, war sie immer mit einer Zigarette zu sehen. Die hatte eine unglaublich schlechte Haut, also war jemand, der nicht unbedingt darauf geachtet hat, gut zu sich zu sein und gut zu altern und sich zurechtzumachen. Also die ist ja nur 69 Jahre alt geworden und wenn ich das jetzt so mit meiner Mutter vergleiche, die ist 63, also unwesentlich jünger, wie diese Frau aussah kurz vor ihrem Tod. Also die hat auch dann irgendwann ihren zweiten Ehemann verloren und dann so Leute aus ihrem Umfeld haben dann richtig beschrieben, wie sie eingegangen ist wie eine Primel. Und sie war jetzt nicht so die Grande Dame, die da so, hatte auch so was sehr Buschikoses, finde ich. Und ließ sich da auch in Kreisen von Männern, weil auch so Diskussionsrunden dann immer voller Männer waren und da war Hannah dann auch mit dabei, das fiel irgendwie nicht so wirklich auf. Also die konnte da einfach, es war jetzt gar nicht so sehr das Thema, da ist jetzt auch eine Frau dabei, sondern es war einfach Hannah. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das weiter beschreiben soll. Also
ja, wir lassen es mal im Raum
stehen.
Sie
war auf jeden Fall keine, die sich über Äußerlichkeiten definiert hat. So, das ist schon mal klar. So, sie hat studiert in meiner Geburtsstadt in Marburg an der Lahn.
Da kommst du her?
Da komme ich her. Da bin ich geboren zumindest. Da haben meine Eltern studiert, übrigens auch Geschichte. Und ich weiß, ich bin vor ein paar Jahren mit meinem Vater dann mal wieder in meiner Geburtsstadt gewesen. Und unter anderem sind wir dann an einem Haus vorbei und da war diese Gedenktafel an dem Haus, in dem sie gewohnt hat. Und dann hat er gesagt, ja, Hannah Arendt hat hier gewohnt und das oder hier auch gelebt und studiert bei Martin Heidegger, mit dem sie auch eine Affäre hatte, lustigerweise. Ein 17 Jahre älterer Mann, der absurderweise dann wenig später, das muss man sich mal vorstellen, ein glühender Nationalsozialist wurde. Es war auch gar nicht lange bekannt. Also es ist erst in den 80er Jahren kam das irgendwie dann raus und wurde in einer Arendt-Biografie dann nochmal so aufbereitet, dass die beiden eine Affäre hatten. Da war er allerdings verheiratet. Er hat auf jeden Fall gesagt, du kannst hier nicht bleiben und hat sie gedrängt, den Studienort zu wechseln und sie ist dann nach Freiburg gegangen und dann nach Heidelberg und hat da auch noch Philosophie studiert. Und genau, und dort auch promoviert in Heidelberg.
Halleluja.
Also jemand, der geisteswissenschaftlich ordentlich was auf dem Kasten hatte. Und nur weil man einen Doktortitel hat, heißt das jetzt nicht, dass es
aber Doktortitel bedeutet immer, dass du dich mit einem einzigen Themengebiet sehr intensiv auseinandergesetzt hast.
Ja. Sie hat Ende der 20er Jahre ihren ersten Mann kennengelernt. Günther Stern hieß der, der sich wenig später, den kannte sie schon aus Marburg, den hat sie dann in Berlin wieder getroffen, weiß ich nicht, warum sie da war. Auf jeden Fall, der hat sich dann später in Günther Anders umbenannt, tut jetzt auch nichts weiter zur Sache. Die zogen dann irgendwann kurz darauf zusammen, was damals auch schon verpönt war, weil du musstest ja verheiratet sein.
Genau.
Das durfte man eigentlich nicht. Die haben dann aber auch wenig später geheiratet, wohnten dann in Drewitz, frag mich nicht, wo das ist, dann in Heidelberg, dann sind die nach Frankfurt und dann wieder nach Berlin, also immer sehr umtriebig gewesen. Sie hat unter anderem auch in der Zeit für die Frankfurter Zeitung geschrieben und hat sich übrigens auch in den 30er Jahren mit der Frauenbewegung, mit der Frauenemanzipation beschäftigt und hat über das Buch Das Frauenproblem von Alice Rühle-Gerstl, frag mich jetzt nicht, eine Frauenrechtlerin, eine damals tätige, hat sie das Buch rezensiert, hat auf die Beschränkung der Frau hingewiesen und das natürlich verurteilt, insbesondere was die Ehe angeht.
Beschränkung.
Genau, okay. Ehe und Arbeitsleben und so weiter. Mhm. Sie hat die faktische Geringschätzung der Frau in der Gesellschaft natürlich kritisiert mit all ihren Pflichten. Interessanterweise stand sie der Frauenbewegung aber etwas kritisch gegenüber.
Wahrscheinlich wegen der Vorgehensweise, ne? Also das ist, die Frauenbewegung beschreibt ja im Endeffekt Probleme.
Also interessant, ich habe gelesen, die politischen Fronten seien ihrer Meinung nach Männerfronten. Und da sollten, also was wieder so ein bisschen im Widerspruch steht zu dem, was sie dann eigentlich sagt. Frauen müssen eigentlich mitreden, aber wie denn bei all diesen Männern, hat sie vielleicht gedacht, finde ich absurd. Und hat gesagt, das ist eigentlich nötig und war aber so, wie die vorgegangen sind und so, hat sie sich aber nicht mit gleich machen wollen.
Ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Das ist ja das, was wir auch irgendwann mal in einem Podcast besprochen haben, dass wenn du halt ihr blöden Männer sagt, dass die Türen dann zugehen und Männer überhaupt keine Lust haben, dann offen und herzlich zu sagen, ja komm, lass mal diskutieren. Und dass man sich dann von dieser Vorgehensweise distanziert, finde ich auch nachvollziehbar.
Mir fehlt jetzt so ein bisschen ehrlicherweise Hintergrundwissen, wie und an welcher Stelle sie was kritisiert hat. Ne? Also sie hat das anerkannt und auch darauf hingewiesen, hat sich aber dieser Frauenbewegung eben nicht zugehörig gefühlt.
Okay.
Fair enough. Anfang der 30er Jahre, wir erinnern uns, kamen die Nationalsozialisten auf und Hannah hat schon da erkannt, die werden an die Macht kommen, das, so wie die vorgehen, so geschickt und gewieft und so. Das wird nicht mehr lange gut gehen. Hat auch darauf hingewiesen, dass man die nicht unterstützen dürfe und fand das auch. Und auch da wieder, ne, da kommen wir wieder zurück auf das, was dann passiert ist mit Heidegger und so. Viele große, angesehene, schlaue Menschen, sage ich jetzt einfach mal, die sich dieser Bewegung angeschlossen haben, ohne das wirklich in Frage zu stellen. Das hat sie sehr, sehr mitgenommen und betroffen gemacht, um es mal gelinde zu sagen. Sie ist im Juli 33 verhaftet worden und kam für 8 Tage in Gestapo-Haft und ist dann auch wieder raus. Und
wenn man jetzt gerade an die Wahlen in Thüringen denkt, ne, mit Kemmerich, und der wird dann hundertprozentig von der AfD gewählt und gestützt. Und dann plötzlich gibt es einen riesengroßen Aufschrei. Nee, der muss von seinem Amt zurücktreten. Das war auch gerade so ein bisschen.
Erinnert so ein bisschen an schwierig. Damals, ne? Wie ein Adolf Hitler vom Reichskanzler. Vom Reichspräsidenten Hindenburg dann ins Amt gehoben wurde, ne? Und das so peu à peu, ich meine, das ist schon auch ein bisschen vergleichbar. Und aber auch trotzdem, ne, ich stand vor dieser FDP-Zentrale und habe dann mit all diesen Menschen gebrüllt nach oben. Es schämt euch, ne, weil es kann ja wohl nicht sein, dass man so jemanden so auf diese Art und Weise sich gleich macht mit den Rechten und dann ins Amt hebt. Das ist so ein bisschen der Anfang vom Ende. Und das war ihr schon völlig klar, also Hannah. als da so die Machenschaften losgingen und völlig unreflektiert man sich dieser Bewegung anschloss, um es jetzt mal in meinen lapidaren Worten zu formulieren, das kann nicht lange gut gehen. Gestapohaft, mir fehlt die Information, was
dort gemacht wurde mit ihr, ne? Oder genau. was passiert ist, ob es einfach nur eine Gefangenschaft war oder ob es irgendwo...
Hat sie auf jeden Fall zum Anlass genommen, um auszureisen und um diesem Ganzen zu entfliehen.
Dann und ist sie zwar, schon in Amerika?
Nee, sie ist erst nach Tschechien. Über das tschechische Karlsbad nach Genua, dann nach Genf ist sie zuerst, also sie hat einen ziemlichen Umweg genommen. Ne? Ich ziehe hier so einen Kreis mit dem Finger, du weißt ungefähr, was ich meine. Über den Osten Richtung Westen, nämlich nach Frankreich. In Paris war sie dann ohne Papiere mit ihrem Mann dorthin, hat dort viel für zionistische Organisationen war sie tätig, hat beispielsweise jüdischen Jugendlichen zur Flucht nach Palästina verholfen, hat sich auch wissenschaftlich da engagiert und gearbeitet, vorwiegend über den Antisemitismus geforscht, Vorträge gehalten und so weiter. Und dann kam es irgendwie dazu, ne, klar, Flucht schweißt irgendwie zusammen, aber sie und ihr Ehemann sind dann 37, das ist also schon ein paar, ich springe jetzt so ein bisschen, weil es gibt noch alles viel gut zu besprechen.
Ja, absolut.
37 wurde die Ehe geschieden und sie hat ein Jahr vorher schon ihren zweiten Ehemann kennengelernt, also ich meine, man muss ja Trennungsjahr und so, und hat dann später Heinrich Blücher, einen ehemaligen Kommunisten geheiratet, der sich schon früh gegen die Politik Josef Stalins gewandt hat. Mhm. Also auch ein totalitärer Staat, zurück zum Totalitarismus. Also die wirklichen totalitären Staaten hat sie als, also Deutschland und also Stalinismus und der Nationalsozialismus der Deutsche bezeichnet. 37, also im selben Jahr, als sie ihren zweiten Ehemann heiratete, hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt bekommen. 39 hat sie ihrer Mutter aus Königsbad zur Flucht verholfen.
Ah.
Genau, konnte die dann in Sicherheit bringen. Und ich muss mich korrigieren, den Herrn Blücher hat sie erst 1940 geheiratet.
Mhm. Genau. Und der Blücher war Deutscher oder was war der?
Glaube ich ja.
Okay.
Klingt zu deutsch. Ups. Anfang Mai 2040 haben die französischen Behörden...
1940.
Bitte?
Du hast 2040 gesagt.
Habe ich 2040 gesagt? Oh Gott. Anfang Mai 1940 wiesen die französischen Behörden über die Presse die deutschstämmigen Ausländer in Paris und in Frankreich an, sich zum Abtransport zu melden. Und Hannah ist dann mit vielen anderen Frauen für eine Woche auf das Gelände des Buffalo, Buffalo hört sich wirklich amerikanisch an, aber es war ist ein ehemaliges Sportstadion in Paris gewesen, wo sie dann alle zusammen gefercht haben. Und dann war sie da ein paar Tage und ist dann bald darauf in das südfranzösische Lager Gurs interniert worden, weil sie als feindliche Ausländerin galt. Also man hat sie dann da auch noch so hin und her geschoben. Und sie hat 43 ein Essay veröffentlicht, wo es, der nannte sich Wir Flüchtlinge, wo sie dann so beschrieben hat, wie sich das anfühlt, einfach von da nach da geschoben zu werden und Flüchtling zu sein, zumal auch staatenlos. Also sie hatte gar keinen Pass mehr. Und in diesem Essay schreibt sie etwas sarkastisch, die Zeitgeschichte hat eine neue Gattung von Menschen geschaffen. Menschen, die von ihren Feinden ins Konzentrationslager und von ihren Freunden ins Internierungslager gesteckt werden. Also hat sich da viel auch mit dieser Situation von Geflüchteten auseinandergesetzt. Aber ich muss ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil...
Da kommt noch ein bisschen was.
Genau. Es ist ihr geglückt, aus diesem Lager zu fliehen, 1941 mit ihrem zweiten Ehemann und ihrer Mutter über Lissabon ist ihr die Flucht geglückt nach New York. Also von da an ist sie dann sozusagen in die freie Welt gelangt und hat ab Anfang der 40er Jahre dort gelebt. Da war sie unter anderem für das deutsch-jüdische Magazin Aufbau in New York tätig, schrieb dort regelmäßig Kolumnen und Leitartikel und so weiter, war halt vorwiegend als Journalistin tätig, hat aber auch gelehrt, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, ich will jetzt ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil und zwar nicht einen kleinen Zeitsprung. 43 war das Jahr, also sie war 41, sind sie dann in New York gelandet. 43 erfuhr sie dann das erste Mal von, also in diesem amerikanischen Exil von Auschwitz, von der Existenz dieses Lagers. Vernichtungslagers, mhm. Genau. Und schreibt dann, das war wirklich, als ob sich der Abgrund öffnet, ne? Dass Menschen aus Deutschland, in dessen Kultur sie ja auch aufgewachsen und gelebt hat, tatsächlich daran gegangen sind, das jüdische Volk auszurotten, ohne Sinn und Verstand, und da auch so viele Leute mitgemacht haben, das hat ihr wirklich das Herz gebrochen, ne? Dieser Massenmord, ideologischer Massenmord, und hat, ne, das hat ihr das Herz gebrochen, und gleichermaßen wollte sie verstehen lernen, warum das so ist, warum Menschen
zu sowas fähig sind,
die Augen verschließen und zu auch in bestimmten, ja, Positionen, dann unter anderem wie der Adolf Eichmann, der auch zu dem Prozess, wie der Herr Eichmann verurteilt wurde, komme ich gleich noch, in der Lage waren, also so normale Menschen, sage ich mal, Familienväter vielleicht auch, die dann in solche Positionen kommen und ohne Wenn und Aber diesem Führer dieses Systems Folge leisten und das dann machen müssen und sozusagen ein Rädchen.
Und unreflektiert einfach einen anderen Menschen, richtig. Nur weil er jetzt ein bestimmtes Zeichen trägt.
Nee, es geht gar nicht so sehr um das Menschliche, sondern einfach, ich habe da eine Aufgabe bekommen, mhm. und ich führe diese Aufgabe
wie
aus.
Wie ein Lemming.
Genau. Mhm. Das wollte sie verstehen lernen. Also das war natürlich die Trauer darüber, dass in diesem Land so etwas möglich ist, in diesem Land, in dem sie auch geboren und aufgewachsen ist und auch viele intelligente Menschen um sich hatte, auch da studiert hat und so weiter, mhm. dass das möglich ist. Dieser Eichmann-Prozess, der sogenannte. Mhm. Also das handelt sich um den SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, der während der Zeit des Nationalsozialismus das sogenannte Eichmann-Referat geleitet hat. Das war die zentrale Dienststelle des Reichssicherheitsamtes. Hauptamtes, unter anderem zuständig für organisiert die Verfolgung, Vertreibung und Deportation von Juden, und er war mitverantwortlich für die Ermordung von schätzungsweise 6 Millionen Menschen
Wahnsinn.
Im weitgehend vom NS-Staat besetzten Europa. Das heißt, da sitzt nun ein Mann, der diese Schuld trägt und auch verurteilt
wird. Das ist
ja
Quatsch.
Zumal in Israel, also der ist geflohen und ist dann in Argentinien geschnappt worden, mhm. Ich glaube vom Mossad, also vom israelischen Geheimdienst. Mhm. Und die haben ihn dann nach Israel gebracht und haben ihn dort vor Gericht gestellt. Und ne, das ist bisher diese Zerstörung, diese systematische Zerstörung, das war für Hannah bisher immer gesichtslos, also da gab es den Führer und dann gab es natürlich einige Personen,
ganz,
die in
ganz
dem...
Ganz viele Hintermänner, und also das, genau. Schafft ja nie eine Person allein, ne? Deswegen habe ich vorhin auch so, oder eben gerade so
Göring,
Quatsch gesagt.
Goebbels und all diese Leute, die waren ja schon relativ bekannt, Tausende. Aber dahinter sind ja so viele, ja. Hunderte, Tausende, die ja zum Teil auch dann in der Bundesrepublik noch Ämter bekleidet haben, aber das war nun ein besonders hartes Objekt von gesichtsloser Hintermann, und sie wollte diesem Mann ins Gesicht blicken und wollte verstehen lernen, was sozusagen als Individuum, er wollte die individuellen Beweggründe wollte sie verstehen lernen, und ist dann für den New Yorker, durfte sie dann nach Israel reisen und hat dort diesen Prozess mit begleitet. Das mhm. war bis August 61, glaube ich. Und zu welchem Schluss komme ich jetzt, beziehungsweise wie mache ich es deutlich? Sie hat ihn sozusagen, also die Herangehensweise war, oder der Untertitel ihres Berichts, was sie auch wenig später dann als Buch veröffentlicht hat, Eichmann in Jerusalem, die Banalität des Bösen, hat sie versucht, eine Distanz aufzubauen zu diesen Gräueltaten und
ja.
zu verstehen lernen, dieser Mann war im Grunde genommen, um es mal etwas lapidar zu formulieren, ein Hans Wurst, der ausgeführt hat. Das heißt, er war nicht grundböse, Er brauchte das eigentlich auch nicht zu sein, weil er das Systematische, dieses totalitären System. Er hat
Zahlen entschieden, oder?
Genau. Er hat das nur akzeptiert. Er musste es nicht persönlich zu wollen, weil er in diesem System funktioniert hat. Und hat quasi dadurch eine Distanz aufgebaut. Das heißt, und das hat Arendt versucht darzustellen, indem sie gesagt hat, der hat etwas ausgeführt, was ihm befohlen wurde, ohne es wirklich zu reflektieren. Und das hat sie die Banalität genannt. Ne? Das ist eigentlich gar nichts Böses, sondern das ist jemand, der einfach schlicht und einfach dumm ist und Befehle ausführt. Und das hat natürlich einen Orkan der Entrüstung ausgelöst, ne? Weil da sitzt jemand und sagt und antwortet auch auf Fragen wie, sind Sie Antisemitist? Sagt er, nein, bin ich nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann sagt der Staatsanwalt, Sie merken schon, dass hier irgendwas nicht, also ne, ich gebe es jetzt mal in meinen Worten wieder, dass hier irgendwas nicht stimmt. Sie sind für die Vernichtung dieses Volkes zuständig und sagen uns ins Gesicht, dass Sie kein Antisemit sind.
Ja.
Das ist einfach, das gibt mir Gänsehaut. Ich habe das durchgelesen. Ich hatte da zwar vorher schon von gehört und auch die Banalität des Bösen als Begriff im Zusammenhang mit Hannah Arendt schon auch verstanden, beziehungsweise ich hatte davon gehört und wusste in etwa, worum es ging, aber das nochmal in dieser Brutalität zu hören und gleichermaßen zu versuchen, mit dieser Erklärung Abstand zu gewinnen. Also das hatte natürlich wahnsinnig viele Kritiker, besonders dann den Leuten, die Familie verloren haben, was ja auf sie nicht zugetroffen hat. Also sie hat ja, sie war zwar auch interniert und sie hat es verstanden, erst später im Exil, was da für eine Vernichtung im Gange war. Und für sie war es auch immer wichtig, dieses Jüdischsein, obwohl sie nicht so religiös war. Ne? Also eigentlich war sie säkulär erzogen und trotzdem ne, mit diesen Gräueltaten ist das Jüdischsein mit der Identität zusammengewachsen. Es war mehr als eine Religion, sondern es gehörte zur Identität dazu, zu ihrem Selbstverständnis. Ich weiß gar nicht, wo der Gedanke jetzt hinführt. Diesen Abstand zu gewinnen mit so einem Essay und dass das aber auch verletzend ist für Leute, die wirklich Menschen verloren haben, kann man total nachvollziehen, logischerweise. Aber ihr war es wichtig, da eine Unterscheidung zu machen, ist jemand wirklich grundböse oder was ist da wirklich passiert? Die haben diese Menschen, die im Hintergrund gewerkelt haben, die müssen diesen Abstand gehabt haben. Da ist ein System, das funktioniert und ich folge nur Befehle aus und die haben gar nicht mehr reflektiert und verstanden, was da eigentlich im Gange war. Ob das jetzt wirklich hilft, im Nachhinein dieses System, diese Vernichtung zu verstehen, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber es war ihr.
Aber du, ich finde, das ist total gut, was du sagst, dass es halt unreflektiert geschehen ist, ne? Weil es gibt ja auch, also, gibt ja wenig, oder ich würde sagen, also es ist ja deswegen auch bewusst so gesetzt worden, dass mehr Leute Zugang zur Bildung haben.
Mhm.
Und auf der anderen Seite frage ich mich jetzt gerade, ob unser Bildungssystem hilft, die Komplexität zu verstehen und ob Reflexion gefördert wird. Oder ist unser Bildungssystem nicht eigentlich auch dieses, ich lerne ganz eifrig wie eine Fleißbiene auswendig und kriege dafür meinen Stempel oder meine Eins.
Das ist ganz sicher so.
Und
deswegen, wo lernt man noch zu reflektieren und in Frage zu stellen, zu sagen, ich verstehe das nicht.
Ja.
Oder jeder von uns will dazugehören und sich anpassen.
Anerkennung bekommen.
Und Anerkennung von seinesgleichen bekommen.
Und unser System, also im Kapitalismus, wir sind ja extrem zahlengetrieben. So, und wenn da eine Zahl nicht stimmt, dann muss man sich halt auch verabschieden von bestimmten Leutchen.
Richtig. Und also
macht man sich auch nicht Gedanken, ist das jetzt, na gut, es gibt schon Unternehmen, die sich Gedanken machen, ob das jetzt Familien sind und wo man zuerst wegkürzt. Es gibt da ja auch, glaube ich, ein Regelwerk inzwischen, dass erst Singles weggekürzt werden und ist total, der Vergleich hinkt, ne? Dessen bin ich mir komplett bewusst, jetzt einen Völkermord zu vergleichen mit unserem Kapitalismus. Und auf der anderen Seite versuche ich jetzt gerade nur so ein bisschen nachzuvollziehen, wie so eine Denkstruktur sein kann. Weil doof wird der Mann nicht gewesen sein, ne? Sondern der wird einfach, nach bestem Wissen und Gewissen seinen Job gemacht haben und vielleicht die Konsequenzen nicht überdacht haben, was es eigentlich bedeutet.
Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann verstehen, dass man den Mund hält und sagt, das geht irgendwann vorbei, ne, und sich nicht traut, irgendwas zu sagen, weil man Angst um seine Familie hat und dann da irgendwie so mitschwimmt in dem Strudel, das kann ich durchaus nachvollziehen.
Ja, aber auf so der anderen Position, Seite guckst du dir irgendwo an, also der schwarze Mann wurde ja geschichtlich gesehen schon fortwährend diskriminiert. Und wir haben, ich glaube, dass gerade jemand, der eine dunkle Hautfarbe hat, immer noch diskriminiert wird. Und das ist irgendwie eine gelebte, was sagt man denn, eine gelebte Kultur? Ein gelebtes Miteinander?
Common Sense. Dass ja, der schwarze Mann böse ist, meinst du? Oder?
Nee, sondern dass der halt nieder ist, also weniger wert ist. Weißt du, das ist ja auch, also das waren ja früher die Sklaven, so, und es entwickelt sich ja immer mehr und gerade mit Barack Obama und Michelle Obama super Vorbilder und super für die Akzeptanz, aber auch Michelle hat in ihrer Biografie ja immer noch geschrieben, wie die Diskriminierung.
Das ist auch krass.
Aber das reflektieren ja auch total wenig Leute, woher das kommt. Ich höre immer noch von älteren Menschen diese Sprüche, ja, jeder Mensch braucht einen Nigger. Und es ist super unreflektiert. Und es ist gar nicht so gemeint, wie es rüberkommt, weiß ich ja auch manchmal. Aber ich gebe dann immer harte Kante und sage, ist dir klar, was du gerade sagst? Ich versuche es nachzuvollziehen und es hinkt alles, das weiß ich auch. Aber es keimt ja schon wieder auf, in meiner Wahrnehmung, in der Form der AfD. Und da funktioniert dieses Prinzip ja auch, ob es jetzt Leute sind, die studiert haben, ob es Leute sind, die irgendwie nach der Hauptschule abgegangen sind und eine Ausbildung machen. Und da jetzt auch unreflektiert einfach reingehen und sagen, ja, also die Wirtschaft hinkt, die Wirtschaft ist doof, die Wirtschaft funktioniert gerade nicht, wir müssen daran was ändern und daran ist das Volk schuld. Es ist ja auch immer einfacher, irgendwo habe ich das mal gelesen, ein Volk zu führen, indem du die Angst vor etwas schürst. So schweißt das Volk zusammen und jetzt entscheidest du. Und damals hat es dann halt Hitler und sein Gefolge entschieden, dass die Juden der böse Mann sind.
Also ich glaube nicht, dass es einfacher ist, so ein Volk zu führen. Aber du bist als Angreifer, als Opposition vielleicht zumal mit niederen Denken oder mit niederen Zielen, hast du es so sicherlich leichter, indem du gutes Storytelling machst und ein gemeinsamer Feind schweißt ja auch zusammen.
Absolut, genau, das ist es.
Aber ich glaube, dass ich könnte jetzt stundenlang darüber philosophieren, ne? Wo liegt das eigentlich im Kern? Du hast total recht, es ist da draußen irgendwas im Gange, wo Leute unreflektiert und zumal auch, ich muss jetzt wieder, ne, die sozialen Medien, die sind da dran schuld, ja und nein, aber trotzdem müssen wir uns auch manchmal fragen oder ich ertappe mich auch dabei, dass ich irgendwie ein, zwei Tweets lese und dann denke, Mensch, was ist das, geht ja gar nicht und so. Auch damals dieser Kommentar von dem CSU-Politiker in dieser Talkshow, der Roberto Blanco war doch immer für die Deutschen ein guter. Und dieser Satz wurde rausgelöst aus einer Diskussion, die vorher schon darüber reflektiert hat, ne, wie so ein der Spaß von früher und so. Da war der Begriff schon mal so ein bisschen eingeläutet als absurde Begriff. Und dann hat er das nochmal in einen Satz verpackt. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, dieser Mann, der muss abtreten. Genau. Und habe mich dann aber erst später damit beschäftigt, wo ist das eigentlich entstanden? Ist jetzt trotzdem nicht mein Lieblingspolitiker. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Egal. Dass man nochmal mehr sich hinterfragen muss und ja, Stichwort Bildung, da ist es wieder, ne? Junge Menschen dazu anregen sollte, nicht alles immer sofort zu glauben. Ich komme mir schon wirklich sehr großmütterlich vor, aber es ist einfach so. Und da kann sich jeder an die eigene Nase fassen.
Absolut.
Es fängt im Kleinen schon an, nicht alles zu schlucken und zu meinen, weil das von oben kommt oder sonst wie, dass das auch richtig zu sein hat. Und zumal auch schon mal, ne, alles, was so eine Makroperspektive hat, die sind alle gleich und so. Das ist total gefährlich.
Pauschalisieren.
Du erinnerst dich an die Silvesternacht in Köln. Ich mache hier Anführungsfüßchen in die Luft. Ich muss gestehen, danach, der arabische Mann, ne? Also da habe ich auch schon gedacht, boah, ich kriege langsam aber sicher, kommt's in mir hoch. So, ich kriege irgendwie Aggression. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich sowas. Und da muss man wirklich immer sich und ich mich in jeder Situation, wo ich dann einem arabischen Jugendlichen begegnet bin, zu sagen, das ist einfach der Ali von nebenan oder wer auch immer, ist einfach nur ein Mensch und nur weil der vermutlich ein Araber ist, muss ich jetzt nicht davon ausgehen, dass der das genauso gemacht hätte. Ganz gefährlich. Jetzt komme ich wieder ins Blululup. Mir bleibt jetzt nur euch einzuladen, da draußen sich mit Hannah Arendt mal ein bisschen zu beschäftigen, und lasst euch nicht abschrecken von diesem riesen Wikipedia-Artikel. Vielleicht findet ihr ja das ein oder andere, zum Beispiel ihren Ansatz des Totalitarismus. Es ist alles immer sehr intellektuell geschrieben. Mhm. Aber den ein oder anderen Gedanken findet ihr vielleicht auch interessant, und beschäftigt euch mal mit dieser wirklich starken Frau, die viel zu früh an einem Herzinfarkt, habe ich erzählt, ne? Die ist an gebrochenem Herzen vielleicht auch gestorben, kurz davor ihren zweiten Ehemann verloren. Und für diejenigen, die nicht den 50 Seiten langen Wikipedia-Artikel durcharbeiten möchten, können natürlich sich auch den Spielfilm angucken. Hannah Arendt, der Film, erschienen, wie ich gerade von Julian netterweise gehört habe. Vielen Dank. 2012.
Super.
Genau.
Ich würde gerne nächstes Mal die Else Lasker-Schüler vorstellen.
Doch, schon gleich umgesetzt.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Sehr gut.
Ich hoffe, wir haben, ach scheiße, Marcel hat uns auch noch einige geschickt.
Wer auch immer Marcel ist, aber
die Postkarte, die ich ja weitergeleitet habe. Lieber Marcel, ich denke an dich und werde definitiv eine Dame noch umsetzen. Ich hatte mir nämlich die eigentlich auch schon notiert, komme aber nicht auf den Namen. Deswegen bin ich total faul und gucke gerade bei Instagram schnell mal rein. und die Jule hat uns ja die Else Lasker Schüler empfohlen. Und die sagt mir tatsächlich gar nichts. Deswegen bin ich gespannt wie ein Flitzebogen.
Ich auch. Und danke euch im Namen von uns beiden da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank an Julian fürs geduldig hinter der Scheibe sitzen. Oh Gott, die Zahl geht immer weiter nach oben. Wir haben jetzt sehr lange gesprochen.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.